Hallo und herzlich willkommen zu Tonstudien. Wir sind ein Podcast des Instituts für Musikwissenschaft an der Universität Regensburg und besprechen hier Themen, die die Uni, das Studium und vor allem die Musik betreffen.
Heute stellen wir euch zwei komponierende Frauen vor. Anne Ford aus Großbritannien und Gertraud Kaltenegger, die in Regensburg geboren wurde und hier auch ihr ganzes Leben lang gewirkt hat.
Tonstudien. Euer Einblick in die Welt der Musikwissenschaft.
Wie ihr gerade gehört habt, ich habe mir wieder Verstärkung geholt. Mit im Team sind jetzt Sigrid Bloch.
Hallo!
Die ihr bereits am Anfang des letzten Semesters als neue Masterstudentin im Podcast gehört habt. Und unsere Social-Media-Vertreterin Jana Czofganska.
Hallo!
Die für uns schon für die Camina Burana-Folge unterwegs war. Anne Ford wirkte in Großbritannien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Geboren ist sie schon 1737 in London und hat bis 1824 gelebt. Sie war aber nicht nur Komponistin, sondern auch Multi-Instrumentalistin und Schriftstellerin. Schon als junges Mädchen wurde sie in sehr vielen Instrumenten ausgebildet. Man muss dazu sagen, zu der Zeit entstand in Großbritannien so eine neue Gesellschaftsgruppe mit der beginnenden industriellen Revolution. Es gab viel mehr reiche Familien in den Städten und die haben für Image und soziales Ansehen immer die neuesten Trends in den Künsten und den Technologien verfolgt und hatten auch ein großes Interesse an Entertainment. Und dadurch gab es in London eine florierende Kunstszene. Auch die Hausmusik war zunehmend wichtig. Diese reichen Familien legten auch einen großen Stellenwert auf die Ausbildung der Töchter. Und Anne Ford war Einzelkind, das heißt, ihre Ausbildung wurde mit, Zitat, uncommon care and at no small expense durchgeführt.
Und worin hat sie denn überhaupt Unterricht erhalten?
Also sie wurde gefördert in Sprachen, Tanz, sie war auch Künstlerin, also es gibt zum Beispiel Bleistiftzeichnungen und Gemälde von ihr. Aber ihr größtes Talent war auf jeden Fall die Musik. Und da hatte sie Unterricht von den bedeutendsten Professoren ihrer Zeit. Am Anfang vor allem bei ihrem Hauptinstrument Viola da Gamba und Gesang. Später hat sie auch noch andere Instrumente gespielt, unter anderem die English Guitar, die ja so ein bisschen mein Steckenpferd ist, also ein historisches Zupfinstrument mit Metallsaiten, eine Zisternart. Die spanische Gitarre mit Darmsaiten, also näher an der klassischen Gitarre, wie wir sie heute kennen. Erzlaute, also wieder Darmsaiten, eine Lautenart, die aber mehr in die Bassregister auch geht. Harfe und Gläserspiel. Gläserspiel war ein Vorläufer der Glasharmonika. Und das ist so aufgebaut, dass es verschiedene große, wassergefüllte Gläser gibt. Und die werden dann mit einem Stöckchen angeschlagen oder mit den Fingerspitzen gerieben und so zum Klingen gebracht.
Das ist ja schon ein sehr besonderes Instrument. Und insgesamt war das wirklich eine umfassende künstlerische Ausbildung. Ich denke, so kann man das bezeichnen.
Absolut. Vor allem, denke ich, sieht man, dass all diese Instrumente nicht so gewöhnlich waren. Also auch zu Anne Fords Zeit in Großbritannien waren die alle eigentlich nicht oder nicht mehr verbreitet. Also sie hatte so eine Vorliebe für sehr exotische, besondere Instrumente. Mit diesem Vorwissen organisierte sie dann auch private Hauskonzerte, zu denen sie auch mehrere KünstlerInnen einlud, sowohl Amateure als auch professionelle Musiker, wie zum Beispiel die Komponisten Thomas Arne und John Burton sollen mit ihr musiziert haben. Also sie hat selbst musiziert, aber hat auch immer Gäste eingeladen. Und sie war auch Schauspielerin im privaten Rahmen. Sie soll zum Beispiel Julia in Romeo und Julia von Shakespeare gespielt haben. Und zum Vergnügen in ihrer Freizeit malte sie Gemälde und übersetzte einen Großteil von Metastasios Opern. Ihr Talent war anscheinend sehr groß, denn sie wurde von Zeitgenossen als eine der besten Sängerinnen ihrer Zeit angesehen und ihr Spiel auf der Gambe wurde mit Karl Friedrich Abel verglichen, das war somit der führende Gambist der Zeit. In ihrem Leben war aber nicht alles so rosig, denn es gab einige, ich sag mal, Skandale, so um die Zeit um 1760. Nämlich gab es da einen Earl of Jersey, der war schon recht alt, aber er wird als reich und freundlich beschrieben. Und nach dem Tod dessen Frau hat er Enfort einen Heiratsantrag gemacht. Diese hat aber abgelehnt. Und da war der anscheinend sehr gekränkt. Ihr Vater wollte sie zur Heirat drängen. Sie flieht aber mehrmals von zu Hause zu einer Freundin, um dem zu entgehen. Also da gibt's dann Geschichten, dass der Vater seine Männer hinschickt, um sie wieder einzufangen praktisch und nach Hause zurückzubringen. Einmal war das auch erfolgreich und einmal aber auch nicht. Das war aber eine sehr öffentliche Angelegenheit, denn Anne Ford veröffentlichte Flugblätter, in denen sie ihre Handlungen rechtfertigte. Und daraus entstand so ein öffentlicher Diskurs. Also dieser Earl, der da gekränkt war, hat dann zur Reaktion auch ein Flugblatt veröffentlicht. Und es gab mehrere andere Personen, die zu diesem Thema dann Veröffentlichungen gemacht haben.
Okay, das finde ich aber jetzt total bemerkenswert, dass sie damit tatsächlich an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass sie das so publik gemacht hat.
Ja, absolut. Ich finde, das spricht sehr von einem großen Selbstbewusstsein auch. Und um von ihrem Vater unabhängig zu werden, wollte sie eine finanzielle Unabhängigkeit auch anstreben. Und dazu hat sie dann öffentliche Abonnementkonzerte veranstaltet, gegen den Willen ihres Vaters. Bei diesen Konzerten hatte sie auch wieder andere Musiker als Gäste und es wurde Eintritt verlangt. Und es ist überliefert, dass sie bis zu 4 verschiedene Instrumente gespielt hat und dazu unter anderem selbst komponierte Hymnen gesungen hat. Auch da gab es wieder Skandale, weil der Vater mehrmals versucht hat, die Konzerte zu unterbrechen. War nicht erfolgreich, die Konzerte haben trotzdem stattgefunden. Aber das hat, glaube ich, auch ein bisschen Menschen in die Konzerte gezogen. Dieser Skandalhunger.
Tja, aber ich denke nicht nur diese möglichen Skandale. Aus diesem Grund gab es wahrscheinlich nicht nur die vielen Konzertbesucher.
Absolut. Von vielen wird ihr Stil und ihr musikalisches Können sehr gelobt. Und ihr affektiver Stil bei den Aufführungen soll sogar ihr Publikum teilweise zu Tränen gerührt haben. Auch ihre Auftritte als Gambistin verursachten einiges an Aufsehen in der Londoner Gesellschaft. Das war ja nicht unbedingt ein Instrument, was typischerweise von Frauen gespielt wurde. Aber es gibt auch eine Zeichnung von ihr, die belegt, dass sie das Instrument nicht zwischen die Beine wie ein Cello nahm, sondern seitlich auf einen Hocker stützte.
Das heißt, Anne Ford war nicht in erster Linie auf Provokation aus in ihrem Leben?
Nein, also ich denke, ihr war es vor allem wichtig, eine gewisse Unabhängigkeit von ihrem Vater zu erlangen und nicht, dass sie da an allen gesellschaftlichen Konventionen gerüttelt hat. Aber das berühmteste Gemälde von ihr ist ein großformatiges Bild, wo sie mit English Guitar und Gambe porträtiert wurde. Und hier gab es auch Kritik, weil sie ist da mit übereinander gekreuzten Beinen dargestellt. Und das war eine Position, die eigentlich Männern vorbehalten war. Also auch da spricht wieder, dass sie sehr selbstbewusst war. Ihre erfolgreichen Konzerte waren 1760, diese Abonnementreihe. Sie hat auch später weiterhin versucht, Konzerte zu veranstalten. Die waren aber weniger erfolgreich. Und das lässt sich wahrscheinlich vor allem durch ein Überangebot von Konzerten erklären. Also es gab viel Konkurrenz, unter anderem mit einem ihrer eigenen Lehrer, nämlich der Glasspiellehrer Friedrich Theodor Schumann, einem Deutschen, der anscheinend ein ähnliches Publikum angesprochen hat wie sie. Und auch da gab es wieder öffentlich einen Diskurs, wo er dann aber siegreich war. Und sie hat aufgehört, dann öffentliche Konzerte zu geben, weil es anscheinend finanziell nicht mehr so lukrativ war. 1762 schon heiratete Anne Ford dann Philip Thicknesse. Das war ein Schriftsteller und Abenteurer, was auch immer man sich darunter vorstellen darf. Und ab ihrer Hochzeit verzichtete sie dann anscheinend, mit Ausnahme eines Wohltätigkeitskonzerts, auf das öffentliche Konzertieren. Und es gibt Indizien, dass darin vielleicht auch ihr Mann schuld war und dass der das ablehnte.
Tja, das ist ja wohl ein Schicksal, das auch in späteren Jahrhunderten viele praktizierende Musikerinnen erdulden mussten.
Die Familie lebte dann in verschiedenen Orten in Großbritannien und ging auch vielfach auf Reisen. Also Anne Ford hat da wahrscheinlich viel von Europa gesehen. 1792 starb dann ihr Mann Philip Thicknesse unerwartet während eines Aufenthalts in Frankreich. Da gibt's auch wieder eine Anekdote, dass sie anscheinend dann gefangen genommen wurde und nur knapp der Guillotine entronnen ist, wie auch immer das abgelaufen ist. Und ihre letzten Lebensjahre verbrachte dann Anne Thickness, geboren Ford, bis zu ihrem Tod 1824 bei einer Freundin in London.
Wie ist denn überhaupt die Quellenlage zu ihr?
Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Es gibt nicht so viel. Also es gibt von ihren öffentlichen Konzerten schon einfach, sie hat in Zeitungen Annoncen geschaltet, um Publikum zu gewinnen. Und es gibt ein bisschen diesen öffentlichen Diskurs. Aber sonst ist es tatsächlich schwierig. Worauf man sich aber noch stützen kann, ist einer ihrer eigenen Romane, der teils autobiografisch ist. Der heißt The School for Fashion und zeichnet wahrscheinlich ihren Lebensweg ziemlich genau nach. Musikalisch hat sie zwei Lehrwerke veröffentlicht, die erhalten sind, nämlich eines für English Guitar und eins für diese Musical Glasses. Da war sie übrigens die erste, die überhaupt eine Schule rausgebracht hat. Die sind jeweils aufgeteilt. Sie haben so einen Lehrtext, der auch schriftstellerisch sehr schön geschrieben ist, und Musikbeispiele. Bei diesen Musikbeispielen ist allerdings meist unklar, ob es sich da um Eigenkompositionen handelt. Viele sind auch einfach nur beliebte Lieder der Zeit. Es sind zwei in diesen Sammlungen tatsächlich gesichert, dass sie die selbst komponiert hat. Ein italienisches Lied und eine Hymne, die sehr berühmt war.
Das heißt, es sind nicht allzu viele Kompositionen von ihr erhalten?
Nee, also die meisten Kompositionen sind nicht erhalten. Es ist überliefert, dass sie sehr viel für Gambe komponiert hat, vor allem Sonaten. Die sind auch in der zeitgenössischen Presse lobend erwähnt. Da gibt's aber gar nichts. Also vielleicht findet man irgendwann noch was, aber zurzeit ist einfach nichts erhalten. Aber ich finde auch allgemein schon allein ihre Lebensgeschichte spannend. Also ich finde es auch ein bisschen ambivalent, weil sie einerseits sehr selbstbewusst und fortschrittlich war. Also sie wollte finanzielle Unabhängigkeit von ihrem Vater, hat sich gegen eine Heirat erstmal gewehrt, hat dann öffentliche Konzerte veranstaltet und dann aber, sobald sie verheiratet war, sehr schnell wieder in die Konventionen der Zeit so eingebettet. Also sobald eine finanzielle Sicherheit da war und der Mann ihr eventuell ans Herz gelegt hat, nicht mehr öffentlich aufzutreten, dass sie sich dann auch sehr wieder in diese Rolle gefügt hat.
Alles in allem ein tatsächlich sehr interessantes Leben, so wie du auch eingangs uns das versprochen hast. Ich stelle Gertraud Kaltenegger vor. Ihr Leben war in keinster Weise skandalträchtig wie bei Anne Ford. Eine bemerkenswerte Persönlichkeit aus Regensburg ist sie aber auf jeden Fall. Gertraud Kaltenegger wurde am 20. Mai 1915 in Regensburg geboren. Ihr Leben verlief in ruhigeren Bahnen, sofern man das sagen kann, wenn man zwei Weltkriege durchleben muss.
Wie war denn ihre Kindheit?
Sie stammte aus einem konservativen und religiös geprägten Elternhaus. Ihre Mutter war der Musik sehr zugetan und spielte mehrere Instrumente.
Und wie verlief denn ihre musikalische Ausbildung?
Mit 7 Jahren erhielt sie ihren ersten Klavierunterricht und mit 12 lernte sie Geige. Und zwar in ihrer Schule. Nach der mittleren Reife, die sie da dort gemacht hat, besuchte sie die sogenannte Höhere Handelsschule. Nach dem Abschluss wurde sie Bürokraft in einer Regensburger Apotheke. Ab Juni 1936 war sie als Verwaltungsangestellte beim Arbeitsamt Regensburg tätig.
Und wo bleibt da die Musik?
Ab 1930 war sie Mitglied im Kirchenchor der Stadtpfarrkirche Herz Jesu. Ab 1935 nahm sie sporadisch privaten Gesangsunterricht und Kompositionsunterricht bei einem gewissen Max Jobst, der ein wichtiger Förderer und Unterstützer von Gertraud Kaltenegger wurde. Dieser Kompositionsunterricht, der fand statt an den arbeitsfreien Samstagnachmittag.
Also es war zwar nicht hauptberuflich, aber mit großer Leidenschaft.
Und in dieser Zeit entstanden auch die ersten Kompositionen. Dank Max Jobst machte sie auch Bekanntschaft mit musikalischen Größen der Stadt Regensburg, zum Beispiel mit dem Domkapellmeister Theobald Schrems und mit dem Prälat Dr. Ferdinand Haberl. Theobald Schrems, der sich nach dem Ersten Weltkrieg große Verdienste um den Chor der Regensburger Domspatzen erworben hat, der führte aus finanziellen Gründen außerkirchliche Konzerte, man möchte es nicht glauben, und sogar Opern mit seinen Domspatzen auf.
Die Domspatzen haben Opern gesungen?
Ja, tatsächlich, zum Beispiel Humperdings Märchenoper Hänsel und Gretel. Und wie das halt so ist, die Partie der Mutter musste ganz kurzfristig neu besetzt werden und der Ersatz hieß dann Gertraud Kaltenegger und die lernte sozusagen über Nacht diese Gesangspartie. Das finde ich schon eine tolle Leistung einer jungen Sängerin. Übrigens erhielt sie dafür ihre erste Gage, 100 Reichsmark für 2 Aufführungen. Und ich denke, das war für sie ein schöner Zusatzverdienst zu ihrem monatlichen Gehalt als Verwaltungsangestellte. Und zwischen 100 und 150 Reichsmark hat sie wohl im Monat verdient. Und jetzt halt noch 100 Reichsmark dazu. Das, glaube ich, kam ihr ganz gelegen.
Und wie ging es weiter mit der Karriere von Gertraud Kaltenegger?
Wie gesagt, sie lernte wichtige Regensburger Musikerpersönlichkeiten kennen, eben auch diesen Dr. Haberl. Und der ermöglichte ihr, dass sie an der Kirchenmusikschule in Regensburg, übrigens heißt sie ja heute Hochschule für Kirchenmusik, also sie durfte an dieser Kirchenmusikschule hospitieren und ausgewählte Fächer belegen.
Und das parallel zu ihrem Fulltime-Job im Arbeitsamt?
Glücklicherweise war ihr Arbeitgeber damit einverstanden, dass sie sporadisch an ihrem Arbeitsplatz fehlte. Sie nahm an der Kirchenmusikschule Unterricht in Harmonielehre, Choral und lernte Orgel spielen. Und als Student und Studentin weiß man ja, es reicht nicht nur einfach am Unterricht teilzunehmen. Es bedeutet Hausaufgaben machen, üben, lernen und ja, das parallel zu ihrem Fulltime-Job. Ja, dann war sie tatsächlich nach dieser Vorbereitungszeit so weit, dass sie durch Vermittlung von diesem Theobald Schrems eine Sonderprüfung ablegen konnte an der Münchner Akademie der Tonkunst, die heute Hochschule für Musik und Theater heißt. Übrigens wurde ihr bestätigt, dass sie, wen wundert's, musikalisch hochbegabt sei und dass sie jegliche Förderung verdiene. Tja, und es war aber Kriegszeit. München war da ja sehr stark betroffen und eben auch ein Bombentreffer legte die Akademie lahm. Und somit war eine Aufnahme des Musikstudiums für Gertraud Kaltenegger dort nicht. Also da war nicht dran zu denken. Als dann der Hochschulbetrieb ein paar Jahre später wieder anlief, musste Gertraud Kaltenegger erneut eine Aufnahmeprüfung ablegen, weil auch das Archiv dieser Akademie der Tonkunst ziemlich zerstört war. Und diese Aufnahmeprüfung bestand sie wiederum mit Bravour. Nun war sie endlich da angekommen, von dem sie jahrelang geträumt hatte, nämlich beim Vollstudium der Musik. Jetzt tatsächlich war die Musik die Hauptsache, denn beim Arbeitsamt kündigte sie ihre Stelle und widmete sich voll und ganz ihrem Studium. Sie belegte die Hauptfächer Komposition und Gesang, dazu die Nebenfächer Klavier, Dirigieren und Musikgeschichte.
Also Gertraud Kaltenegger war 30 Jahre alt, als sie mit dem Musikstudium begonnen hat. Warum denn so spät?
Gertraud Kaltenegger hatte an ihrer Arbeitsstelle im Arbeitsamt eine wöchentliche Arbeitszeit von 48 oder mehr Stunden abzuleisten. Sie konnte sich also nur nebenher auf die Aufnahmeprüfung an der Akademie für Tonkunst vorbereiten. Bedacht und strebsam, wie sie war, traute sie sich wohl erst nach sage und schreibe 8 Jahren den Schritt zu. Und 1944 jetzt ja eigentlich ja bereits anfangen können, aber der Krieg hatte ja das zunichte gemacht.
Aber jetzt ist sie endlich Musikstudentin. Wie war sie denn da? Hast du was herausgefunden?
Ja, das habe ich. Sie war der Quellenlage nach sehr fleißig und pflichtbewusst und erhielt gute Zeugnisse, die ihr sogar eine finanzielle Unterstützung durch die Stiftung von Turn und Taxis aus Regensburg von 400 Reichsmark bescherte. Und das war natürlich eine große Hilfe, da nach dem Tod des Vaters die finanzielle Lage von Mutter und Tochter Kaltenegger nicht gerade rosig war. Aber sie hielt das Studium durch und schloss es erfolgreich im Juli 1948 ab.
Schön. Und wie ging es denn dann weiter?
Anders als man es sich wahrscheinlich denkt. Denn sie meldete sich als Arbeitssuchende am Regensburger Arbeitsamt und wurde tatsächlich für ein halbes Jahr Verwaltungskraft in einer Chemiefabrik. Später war sie dann Arztsekretärin beim staatlichen Versorgungsamt in Regensburg. Und das blieb sie tatsächlich auch bis zu ihrem Eintritt in die Rente. Und nur dank des Verständnisses ihres Chefs brachte sie Haupt- und Nebenberuf unter einen Hut.
Die Musik war also trotzdem nur Nebenjob?
Tatsächlich ja, denn als sie eine hauptberufliche Vollzeitstelle im Bayerischen Rundfunkchor in München, als ihr das angeboten wurde, da blieb sie trotzdem Regensburg treu. Sie hätte sogar solistische Aufgaben übernehmen können und dürfen, aber sie war halt doch pflichtbewusst und aufgrund des vorgerückten Alters ihrer Mutter und wegen der starken Verbundenheit zu ihrer Mutter, dieses tolle Angebot, lehnte sie ab und blieb in Regensburg.
Und wie sah denn dann ihr Nebenjob aus? Also inwiefern war sie musikalisch tätig?
Sie war als Konzert- und Oratoriensängerin tätig. Sie wurde für Kirchenkonzerte in kleineren und mittelgroßen Sälen engagiert, und zwar nicht nur in Regensburg, sondern auch in München, Würzburg, Kempten und Mannheim, natürlich aber auch in der Oberpfalz und in Ostbayern insgesamt. Als Komponistin schuf sie Vokal- und Instrumentalwerke. Und sie war auch Rezensentin für die Mittelbayerische Zeitung. Sie schrieb also Kritiken und Berichte über Musikaufführungen in und um Regensburg.
Dann sind wir jetzt also beim wichtigsten Punkt angekommen. Wie sieht denn ihr Werk aus als Komponistin?
Gertraud Kaltenegger hat mehr als 90 Kompositionen verfasst. Es gibt, wie gesagt, Instrumental- und Vokalkompositionen. Bei der Instrumentalmusik, da sind es vor allem Kammermusik und Orgelwerke. Bei der Vokalmusik kirchliche und weltliche Chorwerke, aber auch, wen wundert, sie war ja selber Solosängerin. Also es gab auch Sololieder mit Klavierbegleitung. Stilistisch orientierte sich Gertraud Kaltenegger an ihrem Kompositionslehrer an der Münchner Musikakademie, und zwar an Josef Haas. Ihre Werke sind nicht sozusagen Kinder der Zeit. Sie selbst zählte sich zur, ich zitiere, gemäßigten Moderne. Ihre Werke haben diese charakteristischen Quart- und Quintgänge, wie es bei Josef Haas auch zu finden ist. Gertraud Kalteneggers Werke sind tonal gebunden und es gibt oft Kontrapunktik in ihren Werken. In einem Interview sagte sie mal über sich selbst, und jetzt kommt ein längeres Zitat: Zur Zwölftontechnik oder Atonalität habe ich keinen Zugang. Das liegt mir nicht. Meine Art zu schreiben ist durchaus herb, aber man kann die Musik gut hören und erfassen. Beim Komponieren denke ich immer an die Linie, an die Sanglichkeit. Das kommt wohl daher, dass ich Sängerin bin. Die Musik muss auch von der Probenzeit her zu bewältigen sein. Ich komponiere übrigens wegen des Straßenlärms meistens am Klavier. Soweit das Zitat über sich selbst.
Und gab es denn besondere Vorbehalte Kaltenegger gegenüber, mit denen sie jetzt als speziell Komponistin zu kämpfen hatte?
Ja, hatte auch sie, auch in dieser Zeit noch, nämlich als die Veröffentlichung ihrer Missa Virgo Mater anstand, beherzigte Gertraud Kaltenegger einen gut gemeinten Rat ihres Lehrers Josef Haas. Nämlich, er hatte ihr geraten, nie den vollen Namen anzugeben und ihren Vornamen abzukürzen. So erschien eben diese dreistimmige A Cappella-Messe unter dem Namen G. Kaltenegger.
Und was gibt es noch Wichtiges aus dem Leben von Gertraud Kaltenegger zu berichten?
Sie erhielt die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 1990 bekam sie den Kulturpreis der Stadt Regensburg. Das ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt auf dem kulturellen Sektor jährlich an eine herausragende Persönlichkeit vergibt. Im August 2004 ist Gertraud Kaltenegger im Alter von 89 Jahren dann verstorben, und zwar im Klinikum in Landshut. Abschließend ist zu sagen, Gertraud Kaltenegger musste sich, anders als Anne Ford, nicht gegen ein dominantes Umfeld behaupten. Und sie verstieß auch niemals mit Werk und Wirken gegen die Normen der Zeit. Im Gegenteil. Sie hatte viel Unterstützung von ihren Eltern und natürlich auch von ihren Lehrkräften. Die Kriegs- und Nachkriegszeit war sicherlich keine leichte Zeit für die junge Gertraud Kaltenegger. Doch sie konnte dank ihrer Strebsamkeit und Konsequenz ihre musikalischen Ziele verfolgen. Die Musik war ihre Herzensangelegenheit, was ihr enormes Engagement im Anführungszeichen Nebenberuf Musik bezeugt. Nur mit unglaublich viel Selbstdisziplin, Willens- und Arbeitskraft war es ihr meiner Meinung nach möglich, zusätzlich zur Vollzeitstelle als Verwaltungsangestellte zu konzertieren und zu komponieren. Die Stadt Regensburg hat ihre heimatverbundene Komponistin und die Sängerin Gertraud Kaltenegger nicht vergessen und benannte tatsächlich eine Straße nach ihr. Die Gertraud-Kaltenegger-Straße findet man westlich vom Hauptbahnhof und circa 3 Kilometer von der Uni entfernt und geht über in die Clara-Schumann-Straße.
Wahnsinn, also auch ein sehr spannendes Leben. Jetzt wollen wir aber auch noch etwas Musik von Gertraud Kaltenegger hören. Das Stück heißt Popule Meus und ihr hört eine Aufnahme des Regensburger Chors St. Anton unter der Leitung von Christoph Böhm. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. In der nächsten Folge werfen wir dann einen Blick in die Instrumentenkiste und sprechen über ein paar unbekannte Musikinstrumente. Bis dahin, ciao!
Tschüss!